fuhr zum Hauptgebäude der Universität und fand einen Nebeneingang, spärlich beleuchtet von einer Lampe. Eine verglaste Doppeltür unter einem Vordach aus angeschlagenem Beton, das mit einer Plastikplane abgedeckt worden war. 100 Meter von der Tür entfernt stellte Karim seinen Wagen ab und zog einen Plan raus, in dem die Wohnung der Kayoas eingezeichnet war. Nummer 34. Er ging durch den Regen auf die Tür zu und spähte ins Innere. Die beiden Flügel waren mit einem Motorradschloss abgesperrt. Der Regen donnerte im Technorhythmus auf die Plane und das Getöse vertrieb seine anfänglichen Bedenken. Mit dem Absatz trat er die Scheibe ein und kam in einen schmalen Flur, durch den er in die Eingangshalle gelangte. Durch die verglaste Tür des Haupteingangs erblickte er einen Polizisten, der zweifelsohne Sophie Kayoa überwachte. Rechter Hand entdeckte er den Treppenschacht und hastete in den 8. Stock. Karim fand schließlich die Tür, die er suchte. Er klopfte leise an. Keine Reaktion. Er klopfte noch einmal. Nichts geschah, und von drinnen war kein Laut zu hören. Was merkwürdig war, denn die Anwesenheit des Postens ließ darauf schließen, dass Sophie Kayoa zu Hause war. Karim beförderte einen Satz Haken aus seiner Lederjacke, er wählte einen aus und öffnete damit die Tür. Lautlos trat er ein und spähte in jedes Zimmer. Niemand war da. Sein 6. Sinn sagte ihm, dass die Frau sich aus dem Staub gemacht hatte, für immer. Er stöberte in Schubladen und Schränken, ohne Ergebnis. Sophie Kayoa hatte keine Nachricht hinterlassen und nichts deutete auf ihre Abreise hin. Dennoch war sich Karim sicher, dass sie die Koffer gepackt hatte und dass er die Wohnung noch nicht verlassen konnte. Etwas störte ihn. Leimgeruch hing in der Luft. Tapetenkleister, schätzte er, noch ziemlich frisch. Karim musterte aufmerksam die Wände. Hatten die Kayoas etwa neu tapeziert? Und war das ein Zufall? Karim verwarf den Gedanken. In dieser Sache gibt es keine Zufälle, nicht das geringste Element, das nicht Teil des Albtraums war. Aus einem Impuls heraus schob er mehrere Möbel beiseite und zog vorsichtig von unten eine Tapetenbahn ab. Nichts. Karim zögerte eine Sekunde, dann löste er eine weitere Bahn ab. Wieder nichts. Er wandte sich einer anderen Wand zu und legte großflächig den Putz frei. Auf der Mauer erblickte er bräunliche Buchstaben. Zuerst konnte er nur ein einziges Wort lesen: Flüsse. Daraufhin riss er auch die Bahn links daneben ab, und unter Kleisterspuren erschien die Botschaft im Ganzen: Ich gehe zurück zur Quelle der purpurnen Flüsse, Judith. Es war eine Kinderschrift, und die Tinte kam ihm vor wie getrocknetes Blut. Die Inschrift war tief in die Wand eingegraben, wie mit einem Messer eingeritzt. Der Mord an Remy Kayoa. Die purpurnen Flüsse. Judith. Von Verbindungen, Verwandtschaften, Echos konnte keine Rede mehr sein. Aus 2 getrennten Fällen war ein einziger geworden. Auf einmal vernahm er hinter sich ein Rascheln. Karim fuhr herum, während er gleichzeitig seine Waffe zog. Doch er sah nur noch einen Schatten, der durch die Tür floh. Er stürzte hinterher. Die Gestalt verschwand bereits um die Ecke des Flurs. Das Geräusch der eiligen Schritte hatte eine panische Stimmung in dem langen Korridor ausgelöst. Verstohlen öffneten sich die Türen. Verstörte Gesichter spähten durch den Spalt. Im Laufschritt erreichte Karim die 1. Ecke, stockte kurz und rannte sofort wieder los, während er im Treppenhaus die Stufen schwingen hörte. Er stürzte sich in den Treppenschacht. Die Stockwerke huschten an ihm vorbei. Endlich erreichte er die große Eingangshalle. Völlig menschenleer, völlig still. Der Wachposten draußen vor der Tür hatte sich nicht von der Stelle gerührt. Karim stürzte auf die Seitentür zu, durch die er eingedrungen war. Hier war niemand. Wie ein dichter Vorhang fiel der Regen und versperrte ihm die Sicht nach draußen. Er fluchte, stieg durch die zerbrochene Scheibe und ließ den Blick über den regenverhangenen Campus schweifen. Kein Mensch zu sehen, kein Wagen. Nur der Lärm der Tropfen, die wütend auf die Plane prasselten. Im selben Moment, als er wieder durch die Tür steigen wollte, traf ihn von hinten eine Sturzflut und ließ ihn gegen den metallenen Rahmen taumeln. Einen kurzen Augenblick wusste er nicht, wie ihm geschah, und ließ seine Waffe los. Ein eiskalter Schwall Wasser fiel auf ihn herab. Auf dem Boden kauernd warf Karim einen Blick über sich und begriff, dass die Plane das Gewicht des angesammelten Regens nicht mehr hatte halten können, nachgegeben und ihren Inhalt über ihn ergossen hatte. So jedenfalls erklärte er sich den Guss. Doch dann tauchte hinter der herabhängenden Plane die Gestalt wieder auf. Schwarz und glitzernd. Ein schwarzer Regenumhang, die Beine in einer eng anliegenden Radfahrerhose. Das Gesicht vermummt mit einer Mütze, die nur die Augen frei ließ und darüber ein Fahrradhelm, glänzend wie der Kopf einer lackierten Hummel. In den Händen hielt sie Karims Waffe und zielte direkt auf sein Gesicht. Der Polizist riss den Mund auf, doch es kam kein Ton heraus. Eine Sekunde lang verharrte die Gestalt völlig reglos, dann drückte sie plötzlich auf den Abzug und feuerte unter ohrenbetäubendem Getöse das gesamte Magazin auf ihn ab. Karim duckte sich, schützte sein Gesicht mit den Händen, brüllte mit heiserer Stimme in den Höllenlärm aus Detonationen, splitterndem Glas und Wolkenbruch. Mechanisch zählte er 16 Schüsse, und als die letzten Geschosshülsen vom Boden abprallten, schaute er auf. Doch er sah nur noch, wie eine nackte Hand die Waffe fallen ließ. Dann war die Gestalt hinter dem Wasservorhang verschwunden. Es war eine olivbraune Hand, knotig wie eine Liane, mit Kratzspuren und kurzgeschnittenen Nägeln. Eine Frauenhand. In Karims Schädel dröhnten immer noch die Detonationen, und seine Nase nahm den intensiven Korditgeruch wahr. In dem Moment erschien der Polizist, der den Haupteingang bewachte, die Waffe in der Hand. Doch Karim saß da wie vom Donner gerührt. Nach der Apokalypse, die über ihn hereingebrochen war, besaß er nun zwei Wahrheiten. Die eine, die Mörderin hatte ihn am Leben gelassen. Die andere, er hatte ihre Fingerabdrücke.